herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank.
Hallo.
Der Ralf.
Jo.
Und ich bin der Daniel. Und wir befinden uns in einer neuen Episode aus der Reihe Spielfilm. Und wir haben uns diesmal einen echten Klassiker vorgenommen. Und zwar Sindbads siebte Reise aus dem Jahr 1958. Frank, willst du die Kennzahlen ein bisschen sagen, wer mitgemacht hat, wer der Regisseur war und so? Oder soll ich das machen?
Oh, also ich kann ein bisschen was jetzt mal zu dem Film loswerden, gerne. Also ja, wie gesagt, du hast schon gesagt, 1958, also der Film hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ja, das Herausragendste bei dem Film ist wahrscheinlich, dass Ray Harryhausen die Special Effects gemacht hat. Und ich meine, er hat auch Regie geführt, ne?
Der hat das Drehbuch geschrieben.
Ach, das Drehbuch, sorry. Ja, genau, das Drehbuch hat er geschrieben. Ja, dementsprechend passt auch die Handlung ganz gut zu den Effekten zusammen, was ja manchmal dann in diesen alten Fantasy-Streifen nicht immer so der Fall ist. Eine andere Sache, die Hauptrolle spielt Kevin Matthews. Der hat auch bei anderen Harryhausen-Filmen die Hauptrolle gespielt. Also er spielt Sindbad. Und was ich ganz witzig fand, der ist halt später in den 70ern, ist er Antiquitätenhändler geworden. Also er hat komplett die okay. Schauspielerei an den Nagel gehangen und ist Antiquitätenhändler geworden. Finde ich eigentlich ganz interessant, auch vielleicht so für so einen Cthulhu-Mythos-World-Charakter, so der halt vorher Schauspieler war und sich dann denkt, ach nee, eigentlich möchte ich lieber mit alten Dingen handeln.
Das
fand ich ganz witzig. Und ja, das ist so die wichtigsten. Und es handelt halt von Sindbad. Ich glaube, da braucht man nicht viel von sagen, ne?
Es ist also ein Film, der sich mit den Geschichten aus Tausend einer Nacht beschäftigt. Und das ist natürlich ein Problem im Jahr 1958. Da waren natürlich solche Themen wie Diversity und so noch nicht so groß geschrieben. Insofern ist es natürlich etwas merkwürdig aus unserer heutigen Sicht, wenn amerikanische Schauspieler Leute aus dem Orient darstellen. Das muss man, glaube ich, einfach der Zeit geschuldet ansehen. Nichtsdestotrotz ist das Ganze natürlich ein absoluter Filmklassiker. Das sollte man nicht vergessen. Ich würde gerne ein kurzes Zitat geben vom evangelischen Filmbeobachter, was man bei Wikipedia lesen kann.
Oha. Oh, und das klingt schon vielversprechend.
Und zwar heißt es hier zu dem Film, Sindbads siebente Reise führt nicht in das Land von Tausend und eine Nacht, sondern geradewegs in den technisch perfektionierten Gruselkindtop. Deshalb raten wir jung und alt vom Anschauen dieses Films ab.
Okay, kann man so sehen, würde ich anders sehen.
Ich denke auch, ist es nicht geradezu jetzt ein Muss, dass man diesen Film sich anschaut? Ich meine, der technisch perfektionierte Grusel-Kientop ist natürlich genial eigentlich. Also da ist man natürlich schon drauf und dran und hat Lust auf den Film.
Ja, ich glaube auch, das ist halt irgendwie mehr Werbung als Warnung. Es ist so wie früher so auf CDs, wenn da dieser Parental Advisory Sticker war, was irgendwann auch irgendwie so ein Qualitätsmerkmal für gute Musik war. Oder halt, wenn ein Film zensiert ist, dann ist es erst recht ein Grund, den zu gucken. Also schon schräg.
Der folgende Film wird im bayerischen Sprachraum nicht ausgestrahlt und schon ist man dran.
Genau. Vielversprechend. Oder wenn die Karfreitag nicht gezeigt werden dürfen, ist auch gut. Gutes Qualität.
Oh ja.
Ja, das stimmt. Der stille Feiertag, ja. Ich vermute, dass sowohl Frank als auch ich den Film aus der Kindheit her kennen. Aber da Ralf natürlich schon dabei war, als die Zyklopen die Welt beherrschten. Wie schaut's denn aus, Ralf? Wie hast du denn das erste Mal den Film kennengelernt?
Tatsächlich habe ich den das erste Mal im Fernsehen gesehen, irgendwann in den 70ern. Und kleiner Spoiler-Alarm schon mal vorweg, wir werden also den Film sowieso noch spoilern, aber direkt am Anfang dieses Films taucht also ein Zyklop auf, der irgendwie aussieht wie so eine Mischung aus Nashorn und Satyr und der hat so eine ganz eigenartige Art zu gehen. Mhm. Und ich bin meinen Eltern fürchterlich damit auf die Nerven gefallen, dass ich tagelang, nachdem ich diesen Film geguckt habe, durch die Wohnung, durch den Garten versuchte, wie dieser Zyklop zu gehen und auch wie dieser Zyklop zu klingen, der also so schön schreit. Und es war ganz großartig und ich habe das natürlich auch damals in der Schule gemacht und ich war, man hat mich komisch angesehen.
Aber zumindest hattest du zwei Augen, das muss man ja auch mal so festhalten.
Ja, und ich habe auch nicht versucht, mir eins auszustechen, damit ich dem Zyklopen ähnlicher werde. So, aber ich gebe zu, der hat mich schon beeinflusst. Also
ich muss mir gerade vorstellen, wie klein Ralf irgendwie über den Spielplatz tapert und rumbrüllt und mit kleinen Steinen schmeißt. Geil.
Sehr schön. Ja, wie gesagt, der Film ist ein echter Klassiker. Ich glaube, der Zyklop gehört mit zu den ikonischen Monstern, die man so kennt.
Ja, ich glaube auch, das hat jeder schon mal, also den Zyklopen hat jeder schon mal irgendwo gesehen und wenn es auch nur so als Foto irgendwo ist oder Konterfei, also irgendwo hat man das gesehen, ganz klar. Kann ich mir nicht vorstellen.
Wir haben ja jetzt schon viel über den Zyklopen gesprochen und ich würde einfach mal damit starten, fassen wir doch den Film einmal kurz zusammen. Frank, kannst du den Film einmal kurz zusammenfassen für alle, die ihn nicht gesehen haben?
Ganz grob kann man vielleicht erstmal sagen, die Handlung spielt bei diesem Film eine etwas untergeordnete Rolle. Es sind die Schauwerte, die hier zählen, das ist ganz klar, ja. Ganz grob geht's halt darum, dass Sindbad verlobt ist mit Parisa, das ist eine Prinzessin, ich glaube aus Bagdad, ne? Und die
sie ist eine Prinzessin aus Chandra und Sindbad kommt ja, aus so Bagdad, rum. Aber sie kommt aus Chandra und ich habe mal so ein bisschen rumgesucht und das scheint irgendwo in Indien zu sein.
Oh, okay. Passt ja dann auch irgendwie so ein bisschen. Und die beiden fahren halt zur See Richtung Bagdad und die machen halt dann Halt an der Insel und dort treffen sie auf Sukura, der Zauberer, der dort gerade von den Zyklopen angegriffen wird, den gerade genannten Zyklopen. Und der verliert dabei seine Zauberlampe, seine Djinn-Lampe. Er kann zwar flüchten und wird dann halt auch von Sindbad mitgenommen, aber die Zauberlampe, die Djinn-Lampe ist halt weg. Die Wunderlampe, das war das Wort, das finde ich einfach, genau. Die Wunderlampe ist halt weg. Die ist weiterhin auf der Insel von dem Zyklopen und er will die unbedingt wiederhaben und setzt halt alles daran, dass er wieder dorthin kommt, am besten halt auch mit Sindbad und einer Crew, weil da ist ja der gefährliche Zyklop und will da halt wieder rankommen und dafür ist ihm auch Megedes Mittel recht und sein Mittel der Wahl ist halt im Endeffekt Parisa zu verkleinern, so auf Däumlingsgröße mit einem Fluch und danach dann halt zu erzählen, dass die Mittel, das macht er natürlich heimlich und erzählt dann, dass er die Mittel dafür, um sie zu heilen, die befinden sich halt auf dieser Insel und deswegen muss er da unbedingt hin. Dementsprechend, Sindbad ist ja unser Held, schnappt sich eine Crew, ich glaube aus lauter Ganoven und Gaunern und Piraten, weil sonst keiner traut, wieder mit zurück dahin zu fahren und die machen sich dann auf den Weg. Sie haben auch Parisa dabei in so ein Mini-Häuschen, das sie irgendwie angefertigt haben und ja, dort erleben sie dann halt weitere Abenteuer rund um doppelköpfige Riesengreifvögel, der Zyklop natürlich auch und anderes gefährliches Getier. Und natürlich wird auch am Ende Sukura das Handwerk geschlagen, weil der hat ja auch nichts Gutes im Schilde. Das ist so ganz grob, ne? Also ich denke mal jetzt auf die Details einzugehen. Da gibt es zu einigen Begegnungen, da kommen wir sicherlich auch noch drauf.
Mhm.
Und auch ein paar Merkwürdigkeiten. Zum Beispiel finde ich die politischen Verhältnisse, die da herrschen, sind doch etwas eigenartig.
Zu den Sachen kommen wir gleich. Aber lass uns doch erstmal mit den guten Sachen anfangen. Ralf, beginnen wir doch einfach mal mit einer guten Szene, die dir in Erinnerung geblieben ist. Was gefällt dir besonders gut an dem Film?
Also meine absolute Lieblingsszene ist ganz am Ende des Films, nämlich der Kampf von Sindbad mit dem Skelett.
Mhm. Das ist toll.
Weil die ist unglaublich klasse gemacht, weil es letztendlich einfach das Skelett nicht gab, als Sindbad gekämpft hat. Und er kämpft und kämpft und kämpft und das Skelett kämpft eben auch. Aber letztendlich hat der Schauspieler, also Kevin Matthews, einfach mit der Luft gekämpft. Und das Skelett wurde dann später eben von Ray Harryhausen rein animiert. Und das ist so schön gemacht, weil es damals eben auch noch was anderes war. Heute ist das völlig normal. Ja, heute machen wir das mit Computergrafik. Aber diese Sachen waren eben damals wirklich im Endeffekt so eine Art Knetfigürchen, die bewegt wurden und für jedes Bild halt bewegt wurden und knips, dann wurde wieder ein Filmbild gemacht und daraus wirklich so eine zum einen aufwendige Szene zu machen und zum anderen eben auch eine so, ich sag jetzt mal für die damalige Zeit, perfekt gemachte Szene. Darum ist das also eigentlich mein absoluter Liebling.
Das ist auch wahnsinnig beeindruckend,
ja.
Muss ich sagen.
Ja.
Also wenn man sich das so anschaut, wie aufwendig das ja ist, weil das ja alles Claymation ist das ja. Immer eine Bewegung und dann immer wird ein Foto geschossen sozusagen. Das ist wirklich toll gemacht, dieser Schwertkampf. Also weil der ja auch noch in die Höhe geht, ne?
Ja, genau, mit der Treppe, die sich da hochschlängeln, die ist auch richtig. Das ist ja auch so ein ikonisches Motiv, wo die am Ende von der Treppe sind, weil das ja so eine Ruine ist und also das ist ja auch super geil. Später in den späteren Harryhausen-Film, das ist ja mit einer der ersten, zumindest der ersten Farbfilme, da perfektioniert er das ja noch.
Das ist der erste sogar. Das ist der erste Farbfilm.
Der erste Farbfilm und in den späteren, da gab ja noch zwei andere Sindbad-Filme und Jason und die Argonauten und so, da wurde ja auch diese ganzen Kampfchoreografien nochmal perfektioniert. Aber viel von dem Sindbad-Film wird in den späteren auch wieder aufgegriffen von den Themen und den Kämpfen her und da nochmal eine Schippe draufgepackt, aber hier wird echt so der Maßstab gesetzt, das ist echt so, ja.
Was hat dir denn besonders gut gefallen noch, Frank?
Sehr gut fand ich, also jedes Mal, wenn ein Monster auftaucht im Grunde, ist immer ein Highlight. Aber eins, was ich echt gut fand, ist, dass Sukura diese Frau heimlich verwandelt in diesem Thronsaal und es da zu diesem Kampf kommt. Und die hat ja dann diese Schlangenarme und wird halt blau und ist dann so ein bisschen Medusa-artig, war so meine Assoziation. Und das war einfach wieder so ein Highlight. Das macht einfach Spaß zu gucken. Und es hat auch so was Fremdartiges, also gerade so wie die sich bewegt. das wirkt halt alles, gerade durch diese Stop-Motion, ist wahrscheinlich auch unbeabsichtigt, aber das wirkt halt so fremdartig, wie sie sich bewegt, dass das halt so was bisschen Verstörendes hat.
Weil die Bewegungen natürlich nicht natürlich sind in
genau,
gewisser Weise.
Genau, es ist halt alles leicht ruckartig. Genau, ja. Es ist ein bisschen ruckelig, ein bisschen ruckartige Bewegungen, ganz klar, aufgrund einfach der Technik, die eingesetzt wurde. Aber das hat halt auch so einen ganz eigenen Geschmack dadurch. Und das finde ich gerade in der Szene wirkt das halt sehr gut, weil das ist halt ein humanoides Monster, gegen das da gekämpft wird. Also jetzt kein Skelett, der nur aus Knochen besteht, sondern wirklich mit einem Körper und so und ganz eigenartige Bewegungen macht mit diesen langen Tentakeln und sowas. Richtig gut.
Was ich wahnsinnig beeindruckend finde, ist natürlich der Zyklop.
Ja.
Und das Allertollste ist, dass das dauert, weiß ich, irgendwie 5 Minuten oder so, da kommt der Zyklop schon. Da geht's schon richtig los, geht sofort in die Vollen. Das ist großartig. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Weil ich habe den auch als Kind gesehen, aber als Kind sind das so Sachen, die sieht man dann eben so und dann verschwimmen die alle im Kopf. Und hier muss ich echt sagen, krass, direkt nach 5 Minuten geht's schon los mit dem ersten Monster.
Das Interessante ist vielleicht, ich habe den mit meinem Sohn gesehen. Mhm. Mein Sohn ist 1996 geboren. Mein Gott. Und der hat, ja, Entschuldigung, ich bin ein alter Sack, da kannst du nichts machen.
Ja, ich auch, wenn ich das höre. Ja. Wobei, ich habe neulich war auch jemand aus dem Jahr 2002.
Ja, aber das Faszinierende fand ich halt, mein Sohn hat den geguckt, weil ich ihm davon erzählt habe und dann sagte er irgendwann, ich möchte ihn mal gucken. Und dann, jetzt muss man sagen, wenn man den Film heute guckt, die Trickaufnahmen sehen natürlich nicht mehr richtig gut aus. Und vor allem, man erkennt sofort, wenn ein Trick kommt, weil dann endet sich die komplette Filmkörnung, weil das eben eigentlich so eine Art Rückprojektion ist, wo sich dann das Vieh vorbewegt. Irgendwie sowas muss das gewesen sein. Man sieht es. Und mein Sohn direkt am Anfang so, oh, ist das doof gemacht. Dann habe ich ihm so gesagt, ja, kann ich ja ausmachen. Nee, lass weiter gucken. Und er war dann am Ende, sagte er, ja, das sieht man, aber das ist gar nicht schlimm, das ist cool. Ja, also er war da selbst, also wenn man sich drauf einlässt, dann kann man das eben auch heute noch wirklich ohne große Probleme gucken. Ich sag mal, dieses fantastische Moment, dieses fremdartige, das kann einen, glaube ich, auch heute noch gefangen nehmen.
Glaubst du, dass das eine Form von Film ist, die einfach ihre Faszination nicht verliert? Im Gegensatz zu, ich erinnere mich an die frühen 90er Jahre, wo diese ganze Computergrafik so aufgetaucht ist, die ja denn doch sehr schlecht gealtert ist zum Teil.
Ich glaube, wenn man sich diesen Film anguckt, das ist, ich sag mal, der ganze Film ist wie eine Wundertüte. Mhm. Also man hat alle 5 Minuten passiert wieder irgendwas. Selbst wenn keine Monster auftauchen, passiert wieder irgendwas anderes. Sind wir mal ganz ehrlich, der Film ergibt keinen Sinn.
Nee,
man merkt, dass, genau, man merkt einfach, wenn man den Film guckt, okay, da war eine coole Szene, jetzt machen wir noch eine coole Szene und dass diese ganzen Sachen dann hintereinander wegkommen und in der Art und Weise passieren, ja, es ist wirklich so, als ob man wirklich einfach sagt, welche Einfälle können wir zusammenpappen. Aber ich glaube, dieses Naive, total Fantasievolle, das ist das, was auch heute eben noch wirkt, wo die Leute eben tatsächlich noch sagen, wenn ich mich darauf einlassen kann, dass es eben nach heutigen Maßstäben doof aussieht, dann komme ich im Endeffekt tatsächlich in eine fremde Welt hinein. Und das ist, glaube ich, etwas, was heute an vielen Stellen oder für viele Filme fehlt.
Es ist schon irgendwie so ein Wundertüte, ist schon nicht schlecht, ne? So, weil eben so viel auch passiert und so und man weiß auch nicht genau, wohin das so geht. Insofern ist das für einen Film aus dem Jahr 1958 nach wie vor wirklich sehr faszinierend. Und ich finde auch diesen technischen Aspekt, den man heute natürlich sehr leicht irgendwie abtun kann, aber trotzdem, man sieht einfach, wie viel Liebe und wie viel Arbeit in dieses Kreaturendesign geflossen ist. Und das wäre auch nochmal so ein Punkt, den ich hier habe. Ich mag das Monster-Design sehr. Mhm. Der Zyklop sieht nicht so aus, wie man ihn erwartet und wie man ihn so in seiner Vorstellung so hat. Eben einfach ein großer, dicker Typ mit einem Auge. Das ist so die Vorstellung von einem Zyklopen. Und hier haben wir eben, der hat so ein Horn, der hat komische, spitze Ohren. Der hat, wie Ralf schon sagte, so ein Satyr-Unterleib. Das ist einfach sehr merkwürdig, dieses Wesen. Und ich finde das wahnsinnig gut designt.
Und man muss dazu sagen, wenn man sich anguckt, wie die Figuren aussehen, weil ich habe eine DVD davon und da ist ein Making-of und da werden einige dieser Figuren gezeigt und die sind so detailgetreu gemacht, Das ist der absolute Wahnsinn. Also da sind ganz viele kleine Details dran, die man so im Film dann vielleicht gar nicht mehr so erkennt. Aber die sind wirklich mit unglaublich viel Liebe gemacht. Das merkt man halt auch einfach. Selbst wenn es eben nicht so doll heute mehr aussieht.
Aber wir sind ja noch in der Phase, wo wir weitere tolle Szenen besprechen. Frank, hast du ja noch eine gute Sache, die dir aufgefallen ist?
Ja gut, also ich meine, wir könnten ja jetzt wahrscheinlich alle Kreaturen aufzählen. Ne? Also auch der Rock, dieser zweiköpfige Riesenvogel und sein Nest, das ist halt auch so ein Highlight, halt, wie der dann halt gegen diese Henchmen kämpft und sich die schnappt. Aber wie gesagt, das sollte man eigentlich sich selber mal anschauen. Wenn ich jetzt auf die Handlung, haben wir ja gerade auch schon gesagt, da fällt mir jetzt leider, ehrlich gesagt, jetzt nichts ein, wo ich sage, ja, das ist ein tolles Element, wo ich sage so, wow, richtig gute Szene. Also jetzt so Dialog oder eine Handlung oder so. Vielleicht habt ihr da was, würde mich mal interessieren, weil also da ist mir jetzt gar nicht so richtig in Erinnerung geblieben. Also was mir in Erinnerung geblieben ist, ist halt der Flaschengeist. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ansonsten würde ich mich jetzt hier nur an den Monster langhalten, ganz ehrlich.
Ich habe einen Aspekt, den ich gerne mal aufgreifen möchte, den haben wir schon am Anfang so ein bisschen reingebracht. Warum werden die schlechtesten, schlimmsten Leute angeheuert für eine wichtige Rettungsaktion? Ich bin da irgendwie etwas überfragt.
Also ich habe es halt so verstanden, dass sich sonst keiner getraut hat, auf diese Insel zurückzufahren, weil die halt so gefährlich ist.
Das und würde, da das ist halt, würde da Sinn gibt's halt ergeben, ja.
Greifvögel, da gibt's einen Zyklopen und wer weiß Gott noch sonst alles an Getier. Und dann muss man sich halt die schlimmsten Typen, die halt für wenig Geld alles machen, mitnehmen. Ich meine, wie erfolgreich das ist, sieht man dann ja auch. Die versuchen dann ja auch irgendwie, sie zu betrügen und einfach abzustauben. Also das ist ja zwielichtiges Gesindel da.
Also ich glaube, der wichtigste Punkt daran, dass man die Bösewichter mitnimmt, ist tatsächlich, dass das Drehbuch die braucht und für die Meuterei.
Ja, und um sie halt auch ohne schlechtes Gewissen verheizen zu können. Ne? Also ne?
Ja, das kommt
dass
noch
dazu. Dass die halt dann von Zyklopen und Riesenvögeln gefressen werden, tut halt weniger weh, als wenn das jetzt wirklich irgendwie die treuen Diener Sindbads wären.
Also was ich noch sagen muss, was mich irgendwo völlig weggeflasht hat, auch wenn es jetzt wieder ein Monster ist, es zeigt für mich so diesen Irrsinn des Films irgendwo an. Weil wir sind auf der Insel der Zyklopen. Auf der Insel der Zyklopen gibt es schon den bereits genannten Vogel Roch. Danach laufen die Helden dann auch irgendwo durch die Gegend, gehen in eine Höhle und auf einmal, oh, es ist ein Drache. Ja, ja. Und ich, what the, ein Drache? Dann kommt also auch noch ein Drache plötzlich mitten in dem Film vor. Und das ist für mich so dieser Moment, wo ich mir wirklich gedacht habe, okay, da wird wirklich einfach noch eine Schippe oben drauf getan. Ja, und natürlich müssen sich nachher am Ende Zyklop und Drache hauen. Übrigens auch eine sehr schöne Szene. Wunderbar auch gemacht. Und das ist für mich so das, was diesen Film wirklich dann heraushebt, wo man eben sagen kann, was für ein Blödsinn. Ich kann das nicht ertragen. Das ist meine Frau. Sie hasst diesen Film mit Inbrunst.
Das ist bedauerlich eigentlich. Also.
Ja, so ihr Kommentar, als sie sagte, du podcastest heute. Ich so, ja. Was machst du denn? Ja, wir reden über Sindbads siebte Reise. Oh.
Schön.
Also bei mir kam als Reaktion, das ist doch der mit dem Zyklopen.
Ich habe es Patrick geschickt und Patrick wusste nicht genau, was das für ein Film ist. Und dann habe ich ihm den Zyklop gezeigt und er sagt, ach ja doch, ich kann mich zumindest grob dran erinnern, dass es so ein Zyklop mal gab. Und ja, das ist dann der Film.
Ich denke, das ist auch so eins dieser Bilder, wie Frank schon gesagt hat, das hat jeder irgendwo schon mal gesehen. Und selbst wenn man den Film nie gesehen hat, dann ist das doch so eins, was man immer mal irgendwo gesehen hat, ohne zu wissen, wo es herkommt.
Definitiv, ja. Ich habe noch mal eine Frage zu den einzelnen Figuren, die so auftauchen. Wir können dann auch langsam, wenn wir möchten, in den Rollenspielbereich übergehen, weil so viele Szenen habe ich dann auch nicht mehr. Wie gesagt, die Monster sind alle drin und den Djinn bzw. die Wunderlampe hätte ich dann auch sogar im Rollenspielteil untergebracht. Aber vielleicht als Übergangsfrage, ich finde die Rolle des Magiers Sokura eigentlich ganz interessant. Wie habt ihr den denn so wahrgenommen?
Also ich hatte immer so das Gefühl, Torrance Hatcher, der den also spielt, er evilt sich regelrecht durch diesen Film. Also eher so nach dem Motto, ja, ich bin ein gefährlicher Magier und auch wenn ich gerade so tue, als ob ich nett bin oder versuche der Prinzessin zu helfen, so wisst ihr doch alle, dass ich eigentlich der Böse bin, nicht wahr?
Ja, das stimmt, das ist guter Böse.
Ja, es machte, also es ist wirklich so ein Pulp-Bösewicht, ja. Also wäre es kein Magier, sondern hätte er eine Katze auf dem Schoß, ja, dann wäre er so ein wunderbarer Bond-Gegner. Genau so ist er. Und es passte in diesen Film rein, aber den kann man eben wirklich nur wenn ich den jetzt daraus übernehmen wollte, den könnte ich wirklich nur in irgend so ein, ja, Pulp-Szenario oder Vergleichbares unterbringen. Alles andere wäre unmöglich.
Was ich aber interessant finde, wenn man sich mal so anschaut, was jetzt eigentlich da so passiert und was seine Motivation ist und was er so macht, dann ist der gar nicht so böse. Er spielt unglaublich böse, ganz klar. Und er macht auch ein paar böse Sachen. Aber so, was hat er denn so wirklich Böses gemacht? Also erstmal will er zurück auf seine Insel nach Hause und möchte gerne seine Wunderlampe wieder haben, die er verloren hat. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Das ist gefährlich, ja, klar. Und er benutzt dann halt auch ein bisschen nicht so gute Methoden, um halt da sein Ziel zu erreichen. Ja, okay, aber ich sag mal, seine Grundmotivation ist ja erstmal nicht so schlimm. So, und dann gibt's später eine Szene, wo die Gruppe in so einem Käfig gefangen sind. Ich glaube beim Zyklopen sogar. Und er verschwindet dann einfach und lässt sie zurück. Aber er hat ja gesagt, er will halt die Lampe holen, um sie dann zu retten. Und das macht er dann ja auch. Und er verwandelt auch die Prinzessin zurück. Er hält auch irgendwo sein Wort. Nebenbei hat er natürlich den Lampengeist als Sklaven gehalten. Das ist halt auch nicht so cool. Aber zumindest so in den ersten Hälfte des Films, so viele böse Sachen macht er nicht. Und die bösen Sachen, die er macht, die macht er halt auch nur, um das Ziel, das per se nicht böse ist, zu erreichen. Also er verkleinert halt die Prinzessin, um halt zu erpressen. Ja, aber er verletzt sie nicht. Er nimmt sie nicht als Geisel, höchstens indirekt, und ja, der tut ja keinen weh. Gut, okay, dass er dann diese andere Frau im Thronsaal dann noch verwandelt hat und so. Ja, der schwamm drüber. Ich versuche nur mal so ein bisschen runterzubrechen, wie evil ist der eigentlich? Weißt du, wenn man ihn sich so anguckt, dann weiß man so, oh, super evil. Aber wenn man mal so ein bisschen guckt, was der macht, fand ich das alles zum Teil nachvollziehbar und auch gar nicht so schlimm. Zum Teil.
Ich wollte gerade sagen, also so am Ende ja, den Drachen auf die Seeleute zu hetzen, das ist völlig normal. Das habe ich letztes Wochenende auch gemacht.
Ab der zweiten Hälfte wird ganz klar, richtig. Dann tobt er sich völlig aus.
Ich sag mal, die Art, wie er es spielt. Mhm. Also man hat eigentlich von Anfang an nie den Zweifel daran, dass er im Laufe des Films irgendwann alles böse machen wird. Ja.
Der hat keine Ebene. Also, das stimmt schon.
Ja, aber muss er aber auch nicht haben.
Nee, im Gegenteil. Ich finde, der ist ja dann sehr charismatisch in der Art und Weise, wie er es macht. Das ist schon gut geschauspielert. Also, das macht schon Spaß, dem zuzuschauen. Ich fand übrigens dann auch nicht schlecht, dass eben rollenspielerisch gesehen, das relativ klar ist, ne? Alles klar, der hat ein Ziel, der möchte seine Lampe zurückhaben, ne? Das ist Macht, die er mal hatte, die er jetzt zurückbraucht. Er weiß, dass er das allein nicht schafft. Er braucht Abenteurer, um das Problem zu lösen. Ne? Also, du musst ja irgendwie wieder auf diese Insel zurückkommen. Und gleichzeitig haben wir natürlich das Problem, er weiß aber auch schon, zumindest so ganz grob, wissen dann auch die Abenteurer, gegen was man antreten muss. Ne? Also der Zyklop wurde ja schon mal gesehen. Das heißt also, man könnte sich so ein bisschen darauf vorbereiten. Was dann aber noch weiter auf dieser Insel passiert, ist dann natürlich dann sehr überraschend. Also nicht nur für die Abenteurer, die auf der Insel dann sind, sondern auch für uns als Zuschauer. Weil dann wird dann immer in die Menageriekiste gegriffen und dann taucht dann noch ein Drache auf. Und der Vogelroch und Skelette. Aber ich finde diesen Einstieg eigentlich nicht schlecht, sozusagen zu wissen, okay, was wollen wir erreichen? Wir wollen diese Lampe haben und wir müssen gegen einen Zyklopen antreten, das wissen wir schon. Das ist als Start für ein Szenario eigentlich gar nicht schlecht.
Ja, also könnte man im Grunde so auch 1:1 übernehmen und es würde nicht direkt geklaut wirken, wenn man jetzt der reisenden Spielgruppe einen hilflosen Magier so über den Weg stolpern lässt. Der verliert irgendwas oder wird verfolgt von irgendwem und die nehmen ihn dann halt mit und danach erzählt er dann halt, was eigentlich Sache ist. Dann müssen sie halt wieder zurück. Also da könnte man schon so einen Plotaufhänger draus konstruieren, ganz klar. Und der wäre jetzt auch nicht total ausgelutscht, obwohl der Film halt relativ alt ist.
Obwohl, wenn man dann so die Handlung, sage ich jetzt mal, durchspielt, die dann kommt, dann sagen die Charaktere oder die Spieler dann auch irgendwann, sag mal, was hast du eigentlich geraucht?
Das Monster-Manual hat er gegessen.
Exakt, ja.
Ja, ja, genau. Sag mal eine Seite zwischen 1 und 85.
Das kann man natürlich an den Film auch kritisieren, aber ich finde, das macht halt gerade den Charme auch aus.
Ja.
Ja, weitere Sachen im Rollenspiel.
Also, ich muss sagen, es ist für mich sehr schwer, da wirklich was rauszugreifen, weil es ist wirklich so komplett over the top. Und es ist alles eben over the top. Wenn ich jetzt so eine Situation tatsächlich ausleben möchte, wie sie da in dem Film auftaucht, das ist eben wirklich so ein absolutes Bier- und Brezel-Pulp-Abenteuer, wo es wirklich dann auch um die, ich sag jetzt mal im Rollenspiel, Schauwerte in Anführungszeichen geht. Aber man kann das eben wirklich so als Spaß, könnte man sowas eben zusammenbasteln. Was ich mir auf jeden Fall da eben rausholen könnte, wäre eben tatsächlich, dass ich eine große Bandbreite an Sachen habe, die ich so vorbereitet habe. Und ob ich sie wirklich jetzt einsetze im Spiel, das ist ja letztendlich dann mir überlassen. Also ich weiß, ich bin auf einer Insel. Auf der Insel gibt es Zyklopen, es gibt diese Lampe, es gibt den Vogel Roch. Da rennen animierte Skelette rum und Drachen. Und all das könnte ich also einsetzen, wenn ich will. Dann müsste ich mir vielleicht noch überlegen, ja, warum ist das so? Warum sind diese Kreaturen alle auf dieser Insel? Weil die sind alle so mächtig, die müssten sich ja eigentlich irgendwann über den Weg laufen, sich einen Schädel einschlagen oder sonst irgendwas. Also es ist tatsächlich etwas so Überdrehtes, dass man einfach den Spaß damit haben kann. Aber ob man das jetzt wirklich als Rollenspielgrundlage verwerten möchte, das weiß ich gar nicht mal.
So wie du es jetzt aber gerade erzählt hast, kommt mir als erstes auch in den Sinn, das irgendwie als Hexcrawl zu betrachten. Also nicht unbedingt als Vorlage dafür, sondern wirklich ein Hexcrawl in der Praxis einfach mal dargestellt.
Insel des Schreckens.
Da ist halt eine Insel, da sind alle möglichen Monster drauf und die Helden ziehen halt da von Gegend zu Gegend auf der Insel oder vom Hexfeld zu Hexfeld und in manchen sind halt Zufallsbegegnungen oder schon vorgefertigte Monster, über die dann halt gestolpert wird. Also es ist halt, finde ich, schon da ein gutes Beispiel dafür. Ich meine, der Film ist ja auch so alt, es gibt zwar keinen Appendix N für Filme, aber wenn es einen gäbe, dann wäre der da drin. Und ich glaube sogar, Gygax hat das selber auch an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, was für Filme er geguckt hat oder was für Filme er mochte. Und der fällt da auch auf jeden Fall drunter. Und genauso wie die Hammer-Horrorfilme und sowas. Also so aus dieser Zeit halt die Sachen, die waren sicherlich auch irgendwo mit Inspirationsquelle für diverse D&D-Sachen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Und ich glaube, man muss es auch ein bisschen anders sehen. Was ich jetzt gerade gesagt habe, klang ja sehr negativ. Es ist letztendlich so, dieser Film nimmt wirklich klassische Motive und erzeugt aber trotzdem durch die Art, wie er sie darstellt, einen enormen Sense of Wonder. Also wirklich dieses, oh. Wenn man eben jetzt mal über die schwache Tricktechnik in Anführungszeichen hinweg guckt. Man sieht eben Kreaturen, die man so in der Form noch nicht gesehen hat. Wenn ich mir zum Beispiel den Trailer dazu angucke oder auch zu den späteren Sindbad-Filmen oder überhaupt zu den Harryhausen-Filmen, es sind immer diese reißerischen 50er, 60er, 70er Jahre Trailer, wo man dann jemanden hört, sehen Sie den wild gewordenen Drachen, den herumlaufenden Zyklopen, das animierte Skelett und so in dieser Art. Und man merkt wirklich so, tada, 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 ja, Nummernrevue, wie auf dem Jahrmarkt. Und das ist, habe ich vorhin schon mal den Begriff naiv irgendwo verwendet. Das ist mit Sicherheit so. Aber es ist eben dieser Sense of Wonder, der dabei für mich unheimlich stark rüberkommt. Und wenn ich mir einfach jetzt nur herausnehme, wie es dargestellt ist und versuche, das irgendwo zu übertragen und zu sagen, hier, ich nehme jetzt eben nicht den normalen Zyklopen, wie man ihn kennt, sondern ich mache jetzt wirklich eine etwas andere Kreatur daraus, die komplett eigenwillig und eigenständig aussieht. Allein das finde ich schon, ich sag jetzt mal, faszinierend und ausreichend.
Ja, das Design des Monsters ist einfach wirklich sehr wichtig, weil es wirklich auch mit dem Klischee dann bricht an der Stelle. Wie gesagt, der Zyklop aus der Odyssee ist für mich immer eine andere Figur und hat nicht diese Hufe, ne, diesen Satyr-Unterleib mit dem Fell auch und so. Das ist schon irgendwie was anderes. Und hier im Chat wird gerade darauf hingewiesen vom Christian, dass das vielleicht ein interessantes DCC-Abenteuer sein könnte mit der Insel.
Ja, das würde bestimmt gut funktionieren.
Wo Sesrakan, der Magier, seine Zauberlampe zurückhaben möchte. Und dann muss man auf die Insel mit dem Zoo, in Anführungszeichen. Das ist nicht ganz falsch. Weil der Zyklop so omnipräsent ist in unserer Besprechung, würde ich gerne noch auf einen Punkt hinweisen, den ich auch fürs Rollenspiel interessant finde, nämlich, dass man das Highlight nicht zu lange versteckt, sondern man startet direkt mit einem Highlight. Nach wie vor fasziniert es mich, dass man nicht ewig warten muss, bis der Zyklop zu sehen ist, sondern es geht relativ zügig los. Also ich meine, es sind wirklich 5 Minuten. Kommt, dann geht's schon
los.
Das
sind nicht viel, das sind wirklich ein paar Minuten, wie ich gesagt habe. Ne? Die fahren halt mit dem Schiff durch die Gegend und dann stolpern sie im Grunde da über den Magier, der da vor dem Zyklopen fliegt. Das ist direkt der Anfang. Und das ist halt auch von heutiger Perspektive, wenn man sich so Filme anguckt, ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Oft und viel, und auch bei vielen Abenteuern wird's ja auch so gehandelt, ja, der Höhepunkt, der muss irgendwo so ab der Mitte kommen. Und vorher muss es sich halt langsam steigern. Die Sachen werden angedeutet und hier und da kommt mal was Kleines. Aber der große böse Endgegner, der kommt halt am Ende und ne, das Highlight. Und hier wird er direkt, also ist ja nicht der böse Endgegner, aber es ist auf jeden Fall einer von den markantesten und beeindruckendsten Gegnern. Der wird da direkt rausgehauen und da weiß man direkt, wo es lang geht. Ist nicht unbedingt mehr so gängig. Und das macht es halt auch besonders, ne? Gerade unter heutigen Gesichtspunkten, wenn man sich das halt anguckt.
Und dann glaubt man, man hat alles gesehen, aber nein, dann geht's ja noch weiter. Dann kommt ja nochmal eben der Nächste und dann nochmal der Nächste und dann kommt am Ende eben das Skelett und so. Und das ist schon toll.
Also die haben den Aufwand auch nicht gescheut, da zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt halt diese Stunden Zeit, um den zu animieren und den im Grunde direkt am Anfang rauszufeuern. Und anstatt das nur so anzuteasern und langsam und da möglichst wenig Arbeit. Also die haben sich halt auch wirklich die Arbeit gemacht und gesagt, ja, wir wollen das so.
Ich möchte mal noch auf eine andere Sache aufmerksam machen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Der Herrscher von Cornwall kennt.
Mhm. Ja, das ist
derselbe Hauptdarsteller.
Der ist schon auf unserer Liste für die nächste, für einen der nächsten Spielfilme.
Mhm. Okay, dann sage ich nur so viel dazu. Es ist derselbe Regisseur. Es ist derselbe Hauptdarsteller. Und wir haben als bösen Magier wieder Torrin Thatcher. Also Sakura.
Weißt du, wie er heißt?
Ja, Pendragon.
Ja. Genau. Da hat der Daniel mir total begeistert irgendwie über WhatsApp geschrieben, weißt du, wie der Bösewicht heißt? Pendragon.
Ich möchte nur auf eins hinaus. Dieser Film versucht, eine ganz ähnliche Kerbe zu bedienen, aber er wird dabei leider nicht so gut.
Mhm. Er ist aber trotzdem sehenswert. Also
er ist sehenswert, weil er auch eine ganz andere Art von Geschichte erzählt, aber da muss man noch mehr als bei dem Film jetzt wirklich sagen, oh Gott, ertrag die Trickaufnahmen.
Ja, ich glaube, also wenn man Sindbad mochte und da Spaß dran hatte, würde ich den auf jeden Fall mit also zusätzlich zu den anderen Harryhausen-Filmen, die es so gibt, kann man den definitiv dann mitgucken. Wenn einem die Harryhausen-Sachen gefallen, dann kann man den auch gucken. Nicht die Ansprüche so hochsetzen, aber der schlägt in dieselbe Kerne, auf jeden Fall.
Genau, weil da nämlich auch, da taucht nämlich am Anfang auch ein Riese direkt auf, weil im Original ist das nämlich Jack the Giant Killer so weiter.
Ja, genau.
Genau, die Story haben wir da drin. Aber man merkt eben da jetzt auch wirklich einen Qualitätsunterschied und der ist wirklich ziemlich groß. So dass ich auch da sagen muss, Sindbads siebte Reise war nicht nur er da und ist damit sozusagen das Original, sondern er ist auch einfach qualitativ, eben auch durch die Arbeit von Ray Harryhausen, der ja die Tricks gemacht hat. Es ist übrigens nicht Claymation, es heißt Dynamation.
Oh, okay.
Das hat er nämlich so für sich immer. Alle seine Filme sind in Dynamation.
Okay, krass. Ja, du kennst dich ja etwas besser aus mit dem Werk von Harryhausen.
Ich bin absoluter Ray Harryhausen-Fan und Anbeter.
Sollen wir die Geschichte jetzt erzählen oder wollen wir sie ganz zum Ende aufheben?
Ist mir egal.
Dann lass uns sie noch zum Ende aufheben. Lass uns noch kurz bei dem Rollenspiel bleiben. Dann
zögern wir noch ein bisschen hinaus.
Das ist auch ein guter Abschluss und die Leute sind jetzt gespannt, worum es geht. Ich habe noch einen Aspekt, der mir rollenspielerisch sehr gut gefallen hat. Und zwar ist nur eine Kleinigkeit, aber ich mag das. Das ist so ein bisschen wie beim letzten Film haben wir uns ja die Braut des Würgers angeschaut von Ed Wood. Bride of the Monster heißt der ja.
Ach, das alte von Ed, oh Gott.
Genau das. Und da gibt es Situationen, wo die Charaktere kämpfen. Und anschließend ist die Kleidung total zerfetzt von denen. Und ich finde das irgendwie toll. Und ich mag das hier beim Zyklopen auch, dass die Speere in seinem Leib stecken bleiben. Ich finde, das ist so eine Kleinigkeit, aber ich mag das sehr gerne. Weil das so auch so ein bisschen die Brutalität des Kampfes so darstellt. Und ich finde, zu oft hat man bei Kampfsituationen im Rollenspiel so vergessen, dass, wenn der Pfeil abgeschossen ist, dass der einfach auch noch drin stecken bleibt. Und wenn du einen Speer in den Bauch des Mammutriesen treibst, dann wird der aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch darin stecken bleiben, es sei denn, er schlägt ihn runter.
Ja, so Kampfspuren sind eine Sache, die man im Rollenspiel gerne ausblendet, das stimmt. Also von wegen, dass halt der Pfeil vielleicht noch in den Körper steckt oder dass die Kleidung stark beschädigt wird oder dreckig und besudelt. Das sind so Sachen, kann man eigentlich öfter mal auch im Hinterkopf behalten bei Beschreibung von Kampfsituationen und so.
Ja, genau.
Dafür sind aber die menschlichen Charaktere hier komplett sauber. Komplett die ganze Zeit.
Ja, das ist richtig.
Denen kann alles passieren, das ist völlig egal. Ja, Prinzessin Parissa trägt ihr komisches Kostüm, was sie da anhat, die ganze Zeit, egal was sie anstellt. Genauso Sindbad ist immer wie aus dem Ei gepellt, aber das ist halt 50er Jahre, das gehört dazu.
Ja, klar, also wenn du nicht gerade vom Zyklopen gefressen wirst, dann kommst du halt ganz gut davon, ne?
Genau.
Eine Sache, auf die ich gerne noch hinweisen würde, also auch gerade fürs Rollenspiel, denke ich, interessant. Was mich noch so ein bisschen geflasht hat, war der Soundtrack. Der Soundtrack ist echt gut. Hat mich stellenweise auch an den Conan-Soundtrack erinnert, über den brauche ich keine Worte verlieren, glaube ich. Der hat halt so wirklich so was episch Treibendes. Der hat auch so eine ganz einprägsame Melodie, die zum Thema, das halt auch immer wieder auftaucht. Aber grundsätzlich, die Musik ist richtig, richtig gut. Und weil mich das halt so ein bisschen gejuckt hat, habe ich halt geguckt, okay, wer hat denn da die Musik gemacht? Mhm. Und die ist von Bernhard Herrmann. Der hat für viele andere Harryhausen-Filme auch die Musik gemacht. Und auch übrigens für Citizen Kane und für diverse Hitchcock-Filme. Also das ist ein Mann, der versteht sein Werk. Das war kein Zufall, dass mir die Musik aufgefallen ist. Und gerade, weil immer mal wieder ja Leute nach Musik suchen oder Musikuntermalung und dann auch gerne mal Soundtracks empfohlen werden und dann kommt ja immer Conan-Soundtrack, ne? Brauchen wir ja nicht drüber reden. Und wer da vielleicht doch mal ein bisschen frischen Wind reinbringen will, was jetzt in dem Zusammenhang ein bisschen bescheuert klingt, weil der ist halt von 58 der Soundtrack, aber das gerade deswegen bringt das ja frischen Wind rein, würde ich mal nahelegen, wenn man Musik sucht, hört da mal rein. Ich finde den Soundtrack richtig gut und ist halt auch mal was anderes als das, was man halt schon seit 30 Jahren hört.
Vor allem dieses Einstiegsthema, wenn man das einmal gehört hat, das wird man nicht mehr los.
Das ist im Grunde auch so ein markantes Thema, wie das ist so John Williams Qualität, finde ich. Das ist halt wirklich so ein Thema wie Star Wars, wie Indiana Jones. Das ist halt dieses Sinbad-Thema. Ich summe es jetzt nicht, aber das ist aber du super. Ich könnte es sofort. Ich mache es trotzdem nicht für alle, die jetzt
GEMA-Gebühren.
Und GEMA-Gebühren. aber das ist auf jeden Fall ein ganz markantes Ding. Das erkennt man auch sofort wieder und ist ein super Ding.
Ja, ist wirklich rundum gelungen, keine Frage. Hast du denn noch was fürs Rollenspiel, Ralf?
Im Grunde genommen nicht. Wie gesagt, für mich ist der, ich sag mal, um den wirklich im Rollenspiel zu benutzen, ist der für mich einfach wirklich zu überdreht. Es ist manchmal sogar fast so, dass ich sagen würde, macht es so nicht.
Weil, was ist denn, das ist auch gut. Also das haben wir bei Braut des Würgers häufiger gehabt. Ja, bitte macht das so nicht. wenn du da Aspekte hast, finde ich auch sehr interessant. Also was lernt man denn hier, was man so nicht machen sollte im Rollenspiel?
Also ich würde sagen, ich bin ja jemand, der sehr stark auf eine innere Logik Wert legt. Das heißt, siehst du, da lachst du schon.
Ja, in Bezug auf diesen Film ist das sehr komisch, ja.
Genau. Wenn ich mir jetzt also überlege, ich möchte gerne ein Abenteuer schreiben, dann überlege ich mir ja, okay, ich gehe jetzt in irgendeine bestimmte Richtung. Das kann sein ein bestimmter Hintergrund, ich sage jetzt mal Tausend und eine Nacht oder vielleicht ein bestimmtes Monster. Ich will was schreiben über Drachen, über Zyklopen und sonst irgendwas. Aber dann bleibe ich auch so ein bisschen bei dem Thema und bewege mich, sagen wir mal, 1-2 Meter von da weg, geschichtlich oder erzählerisch. Und speziell Sinbads siebte Reise bewegt sich teilweise kilometerweit von seinen Themen weg.
Ja, mehrere Seemeilen
entfernt,
ja.
Es ist tatsächlich so, dass ich eben anfange, ich bin auf der Insel der Zyklopen und da ist ein Typ, der rennt da rum mit einer Lampe. Okay, wir sind in Tausend und einer Nacht, nehme ich. Zauberer immer gut, Zyklop auch gut. Aber dann beginnt es so langsam immer abgedrehter zu werden und immer mehr und immer mehr. Und letztendlich, ich habe das vorhin so auch mal als Wundertüte bezeichnet. Und wenn ich halt tatsächlich, wie du das vorhin so schön ausgedrückt hast, wenn ich das Monster-Manual einfach genommen habe und per Zufall irgendwo reinblättere, hey, das Monster ist cool, das lebe ich jetzt, dann habe ich diese innere Logik eines Plots wirklich nicht mehr. Ich kann mir einen Spaß machen. Ich kann dann sagen, hey, das ist ein cooles Abenteuer, weil wir einfach mal wirklich komplett überdrehen und eben alles aneinander ketten, was wir irgendwo zufällig finden und toll finden. Ja, dann kämpfen halt in meinem Abenteuer jetzt die Vampire mit den Hochelfen gegen die Space Marines. Kann ich mal machen, aber das ist kein Abenteuer, was ich ernst nehme, sondern das ist eins, wo ich sage, wir haben jetzt Spaß, es ist Halloween, lasst uns Dracula tot im All machen oder was auch immer. Dann mache ich so eine wirklich überdrehte Story. Aber ansonsten würde ich eben diesen Ansatz, wie der bei vielen Harryhausen-Filmen auch auftritt, und noch ein Monster und noch ein Monster. Das funktioniert im Film, funktioniert das gut, weil ich habe die Schauwerte und es sind 1,5 Stunden. Aber wenn ich meine Spieler vielleicht über einen ganzen Abend, 5-6 Stunden oder vielleicht sogar über mehrere Spielabende an so einen Bonkers-Plot dranhänge, ne? So eine absolute Gonzo-Handlung. Ich verliere sie, glaube ich, irgendwann.
Also ich finde das charmant. Ich würde jetzt nicht direkt weglaufen, wenn du sowas aufziehst.
Ja, sage ich ja. Wenn man es so einmalig macht, so wirklich, wenn ich sage, hey, komm, heute Abend wollen wir Spaß haben, heute Abend wollen wir einfach mal eine ganz wilde Geschichte machen. Irgendwas, was wir noch nie so in der Form hatten. Finde ich das super. Aber es ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung.
Ja, ist keine epische Kampagne, die du am Ende herauskriegst. Genau. Das ist ganz klar. der Film will ja jetzt auch keine Vorlage fürs Rollenspiel sein. Insofern sei ihm das verziehen, denke ich.
Ich habe noch einen Aspekt, den ich aufgreifen würde. Das ist auch wieder was ganz Kleines nur. Aber man sieht es eben, wir haben es auch ganz am Anfang erzählt, als der Kampf mit dem Skelett kurz umrissen wurde. Und es ist immer interessant, wenn Kämpfe in die Vertikale verlagert werden. Treppen rauf und runter kämpfen ist spannend, ist spannender als auf dem Boden kämpfen. Auch hin und her springen, wenn man irgendwie in so Ruinen kämpft und man kann eben von einer höheren Position aus irgendwas machen, ist auch spannender als einfach nur auf dem Boden zu sein und Schläge gegeneinander auszutauschen. Das wird in dem Film auch schön in Szene gesetzt mit dem Skelettkampf.
Das sind so Sachen, wo ich auch sage, ja, okay, da kann man auch den Film gut nehmen, finde ich, für so Momentaufnahmen, Setdesign, sich sowas anschauen, wie diese Treppe, die da ins Leere geht in der Ruine, wie zum Beispiel auch das Magierschloss unterirdisch, die Katakomben mit diesen Festungsfronten und wo der Drache ja auch angekettet ist und so. Das sind alles auch schöne Szenerien, an denen man sich auch schön orientieren kann oder so Bilder, die man sich halt vielleicht mal merken kann oder ne, und dann für eigene Beschreibungen aufgreifen könnte. Und da gewinnt der Film, wenn man sich halt nicht immer das ganze Ding betrachten, sondern eine einzelne Begegnung, eine einzelne Situation, einen Ort. Und da mal ein bisschen drauf genauer gucken, da kann man auch eine Menge draus ziehen. Also es sind so Kleinigkeiten, wie du ja auch sagst, ne? Also hier jetzt mal den Kampf vertikal machen in der Ruine, wo halt Mauern sind und alte Treppen und oberes Stockwerk, das eingestürzt ist oder solche Dinge. Da kann man halt runterfallen, da kann man sich verstecken. Da gibt's ja auch, das bietet ja auch für eine Kampfsituation oder eine Konfliktsituation viel mehr Möglichkeiten. Ich meine, das liest man ja auch in vielen Spielleiterhilfen, aber hier sieht man halt auch mal ein paar interessante Szenen, die man halt machen kann. Und da kann der Film auch, denke ich, ganz gut als Inspirationsquelle dienen, denke ich. Um nochmal kurz aufs Rollenspiel noch weiterzukommen oder eine Sache, die mir noch ganz gut gefallen hat, ist auch im Grunde totales Klischee und findet man auch immer wieder gerne. Der Magier will ja irgendwie seinen Trank brauen oder bietet dir an, den Trank zu brauen, um die Prinzessin wieder zu vergrößern. Und er sagt, er braucht Zutaten dafür. Und eine Zutat dafür ist halt diese Eierschale von dem Ruck. Und das fand ich halt auch so ein nettes Detail. Also ich finde so Trankzutaten und das Sammeln von ja, einzelnen, ich nenne es mal Quest-Items, finde ich immer schön. Das ist zwar auch so alt, wie Mythologie alt ist. Ja, so die Heldenreise, die halt auf dem Weg diverse Gegenstände einsammeln muss. Aber fand ich halt auch hier schön, dass auch dieses klassische Bild in so einem klassischen Film halt auch wieder zu entdecken. Das ist halt, so freut mich. Das sind so Kleinigkeiten.
Und es ist vor allen Dingen auch ein Ansatz, um die Charaktere direkt in was zu verwickeln. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Also da gibt's dann einen klaren Auftrag. Ne? Wir brauchen das, um das zu erreichen. Und das hilft dann sehr. Das ist übrigens, da haben wir gar nicht erwähnt, das habe ich mir extra noch aufgeschrieben. Ich mag das, die Prinzessin wird so verkleinert und dann bekommt die so ein kleines Mini-Haus. Das fand ich toll. Das haben wir hier schon mal
direkt versorgt.
Ja, haben wir hier schon mal vorbereitet. So ein kleines Mini-Haus fertig gemacht.
So ein Mini-Häuschen, bitteschön.
Das fand ich irgendwie ganz niedlich, ja.
Also, ja, noch mal ganz kurz zu den Djinn.
Oh ja, stimmt. Den müssen wir auch noch aufgreifen, ja.
Also, wenn ich aber eine Sache an dem Film nennen müsste, die mich richtig genervt hat, dann ist es der Flaschengeist. Das ist, also gespielt wird er halt von so einem kleinen Jungen, der da halt mit kleinen Turban und irgendwie so diese quietschbunten Klamotten in seiner Flasche da sitzt und ab und zu mal rauskommt. Boah, wie nervtötend, ganz ehrlich. Ganz, ganz schlimmer Charakter. Und der versucht ja noch nicht mal die Wünsche zu erfüllen, so wirklich. Das ist ja auch noch so eine Sache. Wie habt ihr den wahrgenommen?
Ja gut, der ist eben Geist. Der ist gefangen in der Flasche und muss Sachen machen für andere. Der hat keine Lust mehr. Aber ja, es ist auch da. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es eben ein Kind ist, sondern ich habe auch wieder da gerechnet, klassischer Geist, ne? So wie man ihn eben aus Aladdin kennt. Aber auch da wird nochmal ein bisschen gebrochen mit dem Ganzen. Schön fand ich übrigens, dass man das Innere der Lampe sieht. Das hat mir sehr gefallen.
Ja, so ein bisschen wie bei Bezaubernde Genie. Da sieht man die genau. Innere auch manchmal.
Stimmt.
Was wahrscheinlich auch wieder keiner kennt, die hier zuhören, wenn die nicht so alt sind wie wir.
Ach doch, das kennt bestimmt viele Leute.
Das läuft im Moment wieder irgendwo, ich weiß nicht, auf irgendeinem auf irgendeinem Digitalsender läuft Bezaubernde Genie. Ich habe das auch nur durch Zufall gesehen, weil ich irgendwas davor aufgenommen habe. Das Faszinierende daran ist, die Lampe der Bezaubernden Genie sieht innen drin sehr ähnlich aus wie die aus diesem Film.
Ach, das ist ja krass.
Also sie haben an ein paar Stellen, haben sie da offensichtlich sich auch inspirieren lassen. Aber ich gebe auch zu, bei dem Jungen, der da eben in der Lampe ist, so ganz komme ich mit dem auch nicht klar, er wirkt auf mich so ein bisschen altklug. Also das ist so, wenn er wirkt nicht kindlich genug irgendwo und wie er eigentlich von seinem Aussehen her sein müsste, er benimmt sich aber auf der anderen Seite eben nicht wie der tausendjährige Flaschengeist oder Lampengeist. Also irgendwie kam ich mit dem auch nicht so richtig klar, wurde nicht so richtig mit dem warm. Er hatte ein, zwei schöne Szenen, aber ansonsten, naja, also so ja, richtig gut war das nicht.
Kann man drüber hinwegsehen, ist halt so eine Sache, wenn man jetzt irgendwas ja. suchen müsste, dann wäre das auf jeden Fall dabei.
Wo wir gerade davon reden, drüber hinwegsehen, ich fand eine Sache noch total faszinierend. Und zwar Sindbad fährt am Anfang mit dem Schiff nach Bagdad. Wer sich jetzt natürlich mal die Landkarte anguckt, der stellt fest, Bagdad ist mitten im Land. Das fand ich alleine schon total toll. Ja, weil da ist ein Fluss, okay, da ist der Tigris. Aber ansonsten ist da gar nichts. Das Ding ist also wirklich kilometerweit von jedem Meer oder so entfernt. Und wer mal so ein bisschen nachguckt, in der arabischen Welt fahren keine Koggen oder vergleichbare Schiffe. Aber was auch immer da gefahren ist, hatte also eine klassische Takelung, wie sie bei, ich sag jetzt mal, Schiffen der westlichen Welt aufgekommen ist. Arabische Schiffe fahren also eine komplett andere Takelung, das sind Dhows. Und es macht in dem Film aber gar keinen Unterschied. Man sieht es gar nicht. Wirklich erst, wenn man sich so überlegt, so wie ich, Klugscheißer, der ich bin, ist das Schiff eigentlich wirklich arabisch? Und dann fängt man an, ein bisschen zu recherchieren und stellt dann fest, nö, nicht mal ansatzweise.
Das überrascht mich auch nicht.
Ja.
Eine ganz kleine Sache, wo wir jetzt eh schon über Bagdad reden oder so, das hatte ich mir noch notiert, hätte man vielleicht vorher schon anbringen können. Aber ich habe ja schon gesagt, die politischen Situationen sind da sehr merkwürdig. Da würde ich gerne noch mal kurz was zu sagen. Also es ist ja so, dass Sindbad Parissa heiraten soll. Die sollen heiraten, weil die beiden Länder, um die es geht, die, glaube ich, gar nicht wirklich benannt werden.
Nein, es ist Bagdad und Chandra.
Ja, Bagdad und Chandra sind die Länder.
Richtig.
Die sind halt im Krieg. Und durch diese Hochzeit soll halt Frieden geschlossen werden. Weil die haben sich auch total lieb, die beiden. Was für ein Zufall, das kommt ja gerade recht. Und die sollen ja dann da heiraten in Bagdad. Und auch die Familie von der Parissa ist da und alle freuen sich. Und dann wird sie halt verkleinert, heimlich, von Sakura, damit er da sein Ziel erreichen kann. Und die erste Konsequenz, die der König daraus zieht, ist erstmal direkt Bagdad den Krieg erklären und die Hochzeit annullieren. So, wie, was, sie wurde jetzt verkleinert? Ja, dann ist das jetzt alles hinfällig und ich mache hier jetzt den Laden zu. So, also, was ist hier eigentlich diese politische Konstellation? Also ich dachte, ihr wolltet irgendwie Frieden und da muss nur irgendwie eine Kleinigkeit passieren, die man sich nicht erklären kann und man auch gar nicht weiß, warum das passiert ist. Und das eskaliert direkt alles. Also bisschen merkwürdig, bisschen überreagiert, würde ich sagen. Aber naja, gut, ja, vielleicht war das damals so.
Ja, vor allem lässt er dann danach seine Tochter da. Das fand ich auch
ja,
sehr
das
schön.
Ja auch, ja. Er erklärt den Krieg und lässt dann trotzdem Sindbad mit der Tochter losfahren, um sie zu, ja, vielleicht, weil er sich dachte, ja, vielleicht wird sie doch gerettet, aber ja, das passt halt nicht zusammen, ne?
Ja.
Also innere Logik und Handlung, das ist, ich sag ja, ganz, ganz merkwürdig, aber ist mir irgendwie aufgefallen, das ist schon schräg so.
Ja, aber das wurde ja schon vorhergesagt, weil Sokura sagt nämlich in seiner Vision, sagt er, es wird Krieg geben, Krieg zwischen Bagdad und Chandra.
Ja,
und dann
stimmt.
Steht Sindbad auf und haut ihm einen auf die Glocke, weil das lässt er jetzt ja nicht durch, ne, dass man sowas einfach auf der Feier sagt, ne, und dann die anderen so, hast du gut gemacht, Junge, hast du gut gemacht. Also, geniale Szene, absolut toll.
Das ist auch ganz merkwürdig. Ja, stimmt. Das ist, also, es ist ein ganz eigenartige Verhältnisse dort. Das ist aber auch schön zu beobachten.
Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir auch rollenspielerisch noch einiges rausgeholt aus Sindbads siebter Reise. Kommen wir zum letzten Punkt. Wo kann man den Film denn heute noch sehen?
Also, es gibt leider, also, ich habe nichts gefunden, dass man den irgendwo umsonst streamen könnte oder irgendwie so Public Domain auf YouTube. Da hat man ja manchmal das Glück. Ich meine, wir gucken ja auch ab und zu, dass man die Sachen irgendwie frei verfügbar hat. Also, Netflix, Amazon und so, die bekannten gibt's nicht. Ich glaube, es gibt ein paar Exoten, wo man den kaufen kann als Stream.
Nee, du kannst ihn tatsächlich bei Prime.
Bei Prime kannst du ihn, ah, okay, dann kannst du ihn bei Prime.
Da kann man ihn leihen Geld, oder dann, kaufen.
Ja. Ja. Ja, okay. Ah, okay, dann habe ich da, okay. Ja, und alternativ gibt's natürlich da diverse DVD- und Blu-ray-Fassungen von. Da dürfte man auch die ein oder andere günstig irgendwo schießen. Oder man holt sich irgendwie, es gibt auch so Collections. Ich habe so eine Harryhausen-Collection, da sind, glaube ich, 5 oder 6 Filme drin auf DVD. Die war jetzt auch nicht sonderlich teuer und auch die Blu-Rays sind, glaube ich, vor kurzem nochmal neu aufgekommen. Ich weiß nicht, hat einer von euch den Film auf Blu-Ray gesehen?
Ja, habe ich.
Lohnt sich das qualitativ oder ist das eher so egal? Weil manchmal ist es ja doch, ne, gerade bei so älteren Filmen ist das schwierig.
Das ist eine gute Frage, da müsste ich nochmal reinschauen. Ich hatte den Eindruck, dass das schon ganz gute Bildqualität war, aber ich, da ich die DVD nicht kenne.
Ja gut, stimmt, dann müsste man wahrscheinlich direkt nebeneinander legen.
Weiß ich nicht genau, ob das sich lohnt. Ja. Manchmal ist man ja dann doch überrascht, was man so rausholen kann, weil das Filmmaterial an sich einfach sehr gut ist und bis heute noch irgendwie standhält. Wir haben letztens hier nochmal Star Wars Episode 4 geguckt, der auch schon recht betagt ist, aber die Bildqualität war tipptopp auf der Blu-ray.
Ja, cool. Da ja, okay. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Film, der nicht besonders schwierig irgendwie zu besorgen ist, wenn man den gucken will. Da gibt es, glaube ich, diverse Anlaufmöglichkeiten. Spätestens auch auf dem Gebrauchtmarkt.
Ja. Man muss vor allem eine Sache nochmal sagen, die ich total empfehlenswert finde. Viele der DVDs oder Blu-rays enthalten Bonusmaterial über Ray Harryhausen und die Art, wie er Filme gemacht hat. Was teilweise sehr interessant ist, weil man mal sieht, was er da wirklich für einen Aufwand getrieben hat. Und das Faszinierende ist, ich habe selber eine DVD-Fassung nur davon. Und teilweise ist im Bonusmaterial die Filmqualität mit den Trickaufnahmen besser als im Film.
Okay, krass.
Also dann haben sie die teilweise wohl nochmal abgefilmt vom Originalmaterial oder so. Und dann sieht man erstmal, was da rauszuholen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Blu-ray tatsächlich, wenn man sie gut gemacht hat, ich meine, man kennt das ja, nicht jede Blu-ray wird anständig gemacht, aber da könnte ich mir vorstellen, dass man da noch ein bisschen was rausholen kann.
Obwohl du das gerade mit der Doku sagst, ich werde da auch nochmal hier im Chat ein kleines YouTube-Video verlinken. Es geht eine halbe Stunde und geht halt auch so über die Filme von Harryhausen und auch insbesondere über den Sindbad-Film. Also wenn das einen interessiert, ich hau das hier mal gerade in den Discord-Chat rein. Das ist ganz empfehlenswert für diejenigen, die jetzt vielleicht damit doch gar nichts anfangen konnten, über was wir gerade geredet haben. Das ist auch ganz sehenswert.
Das Ganze heißt Mythmaker, The Fantasy Films of Ray Harryhausen.
Genau, ja.
Von Dark Corners, damit, wenn jemand das hört, er auch weiß, was Frank da gepostet hat.
Ja, können wir sonst auch vielleicht in den Podcast, wenn wir das dann
genau, könnte man da verlinken, wenn ich dran denke, genau.
Ich erinnere dich schon dran.
Sehr gut, ja. Perfekt.
Ja, gibt's dann sonst noch irgendwie Rückmeldungen? Ich glaube nicht.
Im Moment nicht, aber es gibt natürlich noch eine Geschichte, die wir Ralf erzählen kann.
Genau, ich bin ganz gespannt. Mir wurde sie ja auch schon angeteasert, aber ich weiß nichts.
Was die wenigsten wissen, der Zyklop
genau.
wurde
im Sandkasten bei Ralf gedreht.
Synchronisiert Nein. von Nein. der deutschen Fassung.
Nein, jetzt mal im Ernst. Es war, wie gesagt, ich habe den ersten Harryhausen-Film gesehen, eben, das war für mich Sindbads siebte Reise, irgendwann in den frühen 70ern. Und danach kamen also noch mehrere Filme von ihm ins Kino. Und die habe ich auch alle gesehen. Und dann bei uns in Ratingen, wo ich wohne, da gibt's halt auch, da gab's damals so Kinderkino und da wurden immer alte Filme gezeigt. Und diese alten Filme waren eben auch immer wieder Ray Harryhausen-Filme, weil kam das Kino billig ran, dann konnte man 3 Mark bezahlen und dann konnte man einen Film gucken.
Immer im Wechsel mit Godzilla-Filmen wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Und Frankensteins Monster und was weiß ich alles. Ne, Krieg der Infras, all die guten Dinger, die heute bei Schläferz laufen. Das ist meine filmische Sozialisation. Also wundervoll. Egal. Auf jeden Fall, ich habe diese ganzen Filme gesehen und sein letzter Film war Kampf der Titanen irgendwann in den frühen 80ern. Und dann hieß es, okay, er hört auf, er macht keine Filme mehr. Ich bin dann 1990, habe ich dann erfahren, Ray Harryhausen kommt nach Hamburg zum Fantasy Filmfest. Das war damals, also Fantasy Filmfest läuft ja heute kreuz und quer durch Deutschland. Damals lief das nur in Hamburg. Und als ich das erfahren habe, habe ich also ein paar Kumpels von mir angehauen, habe gesagt, hey, komm, wir fahren nach Hamburg, da läuft Fantasy Filmfest, tolle Filme und Ray Harryhausen ist da. Wer? Ist egal, wir fahren nach Hamburg. Gut, wir also nach Hamburg gefahren und ich die ganze Zeit erzählt, ich hatte 2, 3 Bücher dabei von Ray Harryhausen, also über ihn und wollte ich mir eventuell signieren lassen und was weiß ich alles. Ich dachte, vielleicht siehst du ihn ja und so weiter. Gut, wir hatten da so ein paar andere Filme geguckt. Dann kam der große Moment. Es sollte also so sein, dass das so eine 2-Stunden-Veranstaltung war, wo er dann auch Fragen beantwortet hat. Und ich stand vor dem Kino und guckte so und dann irgendwann kam er. Und wenn man sich das anguckt, es ist also wirklich, zu dem Zeitpunkt war es ein älterer Herr, der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 71. Und er kam dann eben dann an und er hat jeden, der vor dem Kino stand, erstmal begrüßt. Und hat sich erkundigt, was da war. Und natürlich 1, 2 so total peinliche Fans, so nach dem Motto, Mr. Harryhausen, ich habe Ihre Filme schon immer bewundert, seit ich ein kleiner Junge war. Die anderen haben mich alle ganz komisch angeguckt. Und es hieß dann bloß, okay, wir zeigen jetzt als erstes, zeigen wir so ein Special mit den besten Aufnahmen aus den Filmen von Ray Harryhausen. Und ich dachte so, oh, das ist ja schon mal nicht schlecht. Komm wieder rein ins Kino. Und meine Kumpels, ich liebe sie alle dafür, hatten es tatsächlich hingekriegt, 2 Plätze im Kino freizuhalten, einen für mich und einen für Ray Harryhausen. So dass ich also, da mich da hinsetzte, direkt neben mir saß also dieser unglaublich charmante alte Engländer. Also für den muss man England erfinden. wirklich. Und ich zeigte ihm meine Bücher und er so, oh well, I have never seen that one. Huh. Hat mir die auch alle unterschrieben. Und dann ging also diese Vorführung los mit diesen besten Szenen. Und dann bei jeder Szene beugte er sich plötzlich immer zu mir rüber. Ja, ich erinnere mich daran. Das war sehr schwierig, das und das zu machen. Achte mal genau darauf, wie diese und jene Sachen sich bewegen. Da, und ich saß so daneben. Große Augen, Mund offen. Wundervoll. Das Ganze ging irgendwie so eine Dreiviertelstunde. Und wie gesagt, er die ganze Zeit am Erzählen und ging dann nachher auf die Bühne und dann konnten Fragen aus dem Publikum gestellt werden. Und wirklich ein so unglaublich sympathischer und bescheidener Mensch. Also egal, die Leute haben den also gefeiert und mehr oder weniger angebetet. Also nicht nur ich, auch die anderen. Und er hat immer nur gesagt, nee, das ist einfach nur etwas, was er immer machen wollte und so weiter. Und was mir wirklich so im Kopf geblieben ist, er wurde dann auch gefragt, ob er noch einen Film machen würde. Und das ganze Publikum jubelte und rief ihm dann zu, er sollte das machen. Und dann sagte er, nein, 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 er würde jetzt keine Filme mehr drehen. Er hätte beschlossen, dass er das aufhört und sich jetzt ganz auf sein Playboy-Leben konzentriert. Und das war so ungefähr der Ende, das Ende dieses Interviews, was er da auf der Bühne gegeben hat. Und dann verschwand er also wieder und also ich merke heute noch,
es ist beeindruckend.
Ja, das ist schön, es ist unglaublich beeindruckend. Ja. Ja, wie dieser Mann, den ich wirklich über zu dem Zeitpunkt, ja, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre irgendwo dazwischen sein Werk bewundert habe. Und dann lernst du ihn wirklich selber kennen und er ist noch nicht mal irgendwie unsympathisch, sondern er ist wirklich einfach ein netter älterer Herr, der jetzt auch noch ganz bereitwillig eben sich mit seinen Fans unterhält. Und der sah richtig gerührt aus, weil er kriegte natürlich am Ende eine Standing Ovation vom gesamten Kinosaal und er saß richtig, man konnte ihm richtig so ansehen, dass er mit den Tränen zu kämpfen hatte. Also war wirklich eine Sache, die ich unglaublich geliebt habe. Und ich finde es immer wieder schön, mir diese Sachen anzugucken, weil ich dann auch an den Menschen dahinter denke. Und das ist vielleicht das, was mich wirklich an den Filmen von Ray Harryhausen und auch an Filmen, die sein Werk, ja, die dem, also eine Hommage an dieses Werk, die eine Hommage an dieses Werk darstellen. Weil es machen ja auch heute teilweise noch Filmemacher und sagen, wir nehmen jetzt, auch wenn es nicht perfekt aussieht, dieses Verfahren und machen unsere Tricks damit. Einfach, um Ray Harryhausen sozusagen ein Denkmal zu setzen. Und das finde ich unglaublich toll.
Mhm. Zeugt auch davon, dass er halt selber immer noch mit richtiger Begeisterung bei dem Thema war und nicht genervt, wenn er halt dann neben dir sitzt und während der Vorführung erzählt, was da jetzt für besondere Details waren und so ungefragt einfach dich dann im Endeffekt vollquatscht davon. So, das wird er ja nicht machen. Wenn er davon die Schnauze voll hätte oder er das nur fürs Geld macht, so, weißt du, was ich meine?
Ja,
also das ist schon cool. Ich hoffe, du hast die Bücher noch mit den Unterschriften.
Natürlich. Ach, also mal ernsthaft. Also.
Naja, manchmal gibt es ja auch noch traurige Geschichten mit irgendwie Wasser im Keller und so Geschichten. Ne?
Ja.
Da würde ich gut drauf aufpassen. Ne? Ja.
Und es ist halt, man muss halt dazu sagen, er ist ja 2013, ist er dann gestorben, im Alter von 93. Und ja, das war wirklich eine so dieser Situationen, man kennt das ja immer, ja, im Fernsehen kommt in der Tagesschau, Karl Ransayer ist tot und die Älteren werden wissen, was ich meine.
Ja.
Und man denkt sich halt immer so, ja toll, kenne ich gar nicht. Und dann kam eben irgendwann 2013, habe ich halt Nachrichten geguckt und dann wurde eben gesagt, Ray Harryhausen ist gestorben und ich so, urks.
Das hat man wirklich selten auch, weil im Grunde, man kennt ja die Person auch nicht wirklich. Aber da muss ich auch sagen, also es gibt so ab und an so ein paar Leute, da denkt man dann auch, oh, das ist aber wirklich sehr schade. Das habe ich jetzt nicht mitgerechnet.
Aber es hat mich wirklich getroffen, weil es klingt jetzt bescheuert, aber man hatte immer noch so diesen Gedanken, er ist noch da. Man sieht ihn vielleicht nochmal, weil er ist immer wieder auch mal in Cameos, in Filmen aufgetreten, so ähnlich wie Stan Lee, wo ich also auch dann dieses Gefühl so ähnlich hatte, ja, er wird nie wieder auftreten, ich werde ihn jetzt eben nicht mehr sehen. Das war bei Harry Harryhausen eben auch genauso. Also ich fand das wirklich schade.
Ja,
ich werde echt sentimental.
Aber schöne Geschichte, auf jeden Fall.
Okay, dann kommen wir langsam zum Ende. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören. Vielen Dank an Ralf als Gast in dieser Runde hier des Spielfilm-Podcasts.
Ja, danke, danke auf jeden Fall.
Bin mir sicher, wir haben heute wirklich den wahrscheinlich so mit einem der absoluten Klassiker besprochen.
Ich glaube auch, wir müssen nächstes Mal wieder was Trashigeres nehmen, damit wir wieder auf ein normales Niveau
kommen. Ich weiß.
Genau, eigentlich war das ja so ein Double-Feature hier. Wir wollten Sindbad siebte Reise uns anschauen.
Und ein Gegenpol.
Sag's nicht.
Und der zweite war Hawk the Slayer, der ebenfalls auch sehr sehenswert ist in gewisser Weise. Aber auf eine andere Art und Weise. Aber das wird ein bisschen dauern, bis wir zu dem kommen, glaube ich.
Was ich bloß sagen muss, wir hatten das ja damals zusammen vorgehabt. Und da habe ich mir so gedacht, okay, zu Sindbad siebte Reise kannst du zum Rollenspiel gar nichts sagen. Zu Hawk kann ich unheimlich viel sagen.
Ja, vielleicht tun wir das auch mal.
Also Hawk hat rollenspielerisch kann man da viel rausziehen aus Hawk.
Richtig.
Das größte Problem ist nur, dass ich mir den dann, glaube ich, jetzt zum dritten oder vierten Mal anschauen muss, weil ich mich nicht mehr erinnere, worum es da geht. Also ich habe zwar Notizen, aber das ist hart. Also es ist fast so hart wie Kite, der ebenfalls... Was musste er nochmal so oft angucken? Die Atlantis-Inferno.
Ja.
Harter Stoff.
Oh Gott.
Ja, harter Stoff. Aber gut, das werden wir dann beim nächsten Mal uns anschauen, was wir dann haben. Und wir kommen auf dich zurück, wenn Hawk the Slayer auf dem Programm steht, Ralf.
Yay.
Sehr gut. Alles klar. Ja, dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.
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 Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go 60s. Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!